Ich folge meinem Traum von einem Europa der Zukunft. Ich spreche mit Menschen aus Wissenschaft, Wirtschaft und Kunst. Was mich besonders interessiert, ist das, was uns zu Menschen macht. Unsere Kreativität, Spiritualität und Sexualität. Ich heiße Gabriel Diakowski und das ist die Geschichte unserer Zukunft.
Das knappe Gut in einer polyamorösen Beziehung ist nicht die Liebe, da sind wir uns einig, wir können mehr als eine Person lieben. Das knappe Gut in der Poly-Beziehung ist die Aufmerksamkeit.
Das ist Stefan F. Ossmann. Er lehrt und forscht an der Universität Wien zu Liebe, Sexualität und alternativen Beziehungsmodellen. Da sein Forschungsgebiet noch relativ jung ist, leistet Stefan Pionierarbeit. Gerade eben sind seine Forschungsergebnisse als angenehme Lektüre erschienen. Sein Buch heißt 10 Antworten auf die 10 großen Fragen der Polyamorie. Stefan F. Ossmann. Möchtest du dich ganz kurz vorstellen?
In 2 Sätzen. Ich bin Geistes-, Sozial- und Kulturwissenschaftler, heiße Stefan Ossmann und arbeite an der Universität Wien zu Polyamorie und weiteren konsensualen, nicht monogamen Beziehungsformen.
Du hast ein Buch geschrieben. Ein Buch über Polyamorie, gerade eben erschienen im Goldeck Verlag. Schönes, buntes Cover. Was hat dich denn bewegt, das zu schreiben?
Das tatsächlich aus der Arbeit an einem Buch entstanden ist, das als Sachbuch für den größeren Markt lesbar aufbereitet wurde, ist ein Verdienst des Verlages. Es ist entstanden aus der Dissertation selbst, die hatte 435 Seiten, ist in englischer Sprache erschienen und war recht wissenschaftlich sperrig zu lesen an manchen Stellen. Und jetzt gibt's eben ein deutschsprachiges Sachbuch, geschrieben nicht nur für Personen, die in Polybeziehungen sind, sondern auch, und das ist so ein bisschen das Novum und das Alleinstellungsmerkmal, für Angehörige. Also sowohl für, wenn wir von polyamorösen Personen sprechen, jenseits der 40, die ihr Coming-out ihren Kindern gegenüber haben, aber auch jüngeren Personen, die es ihren Eltern, ihren Freundinnen, Verwandtschaft erklären, damit auch die was mit der Begrifflichkeit anfangen können.
Jetzt gibt es sehr viele Missverständnisse zum Thema Polyamorie. Es beginnt damit, dass es ja nicht mal eine einheitliche Definition dafür gibt. Du hast in deinem Buch aber eine versucht. Wie lautet denn deine Definition von Polyamorie?
Ja, ich darf ein bisschen weiter ausholen. Der Umstand, dass es viele Definitionen gibt, ist nicht notwendigerweise ein Missverständnis, sondern es ist eben nicht festgelegt. Bei Kilometern, bei naturwissenschaftlichen Begriffen ist es einfach. 1000 Meter sind ein Kilometer. Bei Liebe, Hass, bei Emotionen, bei Gott gehen die Definitionsmöglichkeiten auseinander und ähnlich eben auch bei diesem Begriff, den ich dann im Rahmen der Forschungsarbeit entwickelt habe, ist auch ein bisschen länger, ich drösel es dann auf, eine konsensuale Beziehung zwischen mehr als 2 Personen, basierend auf der Emotion Liebe und intimen Praktiken über einen längeren Zeitraum hinweg. Klingt jetzt ein bisschen umfassend, erklärt aber möglicherweise die Folgefragen, mit denen du kommen wirst.
Also die Definition hatte jetzt 5 Elemente. Konsensual.
Genau, Konsens, das ist relativ einfach. Alle Personen müssen damit einverstanden sein. Damit fällt alles, was in Affäre, verdeckt, geheim ist, einmal weg.
Okay, was war das zweite Element?
Mehr als 2 Personen.
Okay, mehr.
Das ist ganz einfach, das sind mehr als 2 Personen. So wie bei der Richterskala für Erdbeben, nach oben hin offen.
Nach oben, okay. Drittes Element?
Basierend auf der Emotion Liebe. Das heißt, es ist nicht nur Sexualität, es braucht auch eine emotionale Bindung zu der dritten Person, zu den Personen, die involviert sind. Wie stark diese emotionale Bindung ist, kann unterschiedlich sein. Und da sind wir schon beim sozialwissenschaftlichen Problem, wenn man so formulieren will. Liebe ist schwer messbar. da gibt's wenig Kenngrößen. Ich liebe dich, nein, ich liebe dich mehr, ich liebe dich tausend. Wie viel liebt man einen Menschen?
Okay. Was war das vierte?
Die intimen Praktiken.
Intime Praktiken, also damit ist Sexualität gemeint.
Damit ist mehr als Sexualität gemeint. Warum? Weil Sexualität im Verständnis, und selbst da gibt es keine einheitliche Definition, wenn wir wissen wollen, was Sexualität ist, orientieren wir uns in westlichen Ländern tatsächlich an den Strafrechtskatalog, wobei nicht konsensualen sexuellen Übergriffen halt festgelegt wird, was ist eine Nötigung, was ist eine Vergewaltigung, und über diesen negativen Aspekt wird Sexualität dann definiert. Intime Praktiken, das kam eben auch heraus bei meiner Forschung, sind Dinge aus dem BDSM-Bereich zum Beispiel, wo es gar nicht darum geht, Partnerin oder Partner zu penetrieren oder Oralverkehr zu haben, sondern wo es um Rollenspiele geht, um Fesseln, um andere Dinge, die im Zuge sexueller Spielarten praktiziert werden können.
Und das Letzte, da war noch...
Über einen längeren Zeitraum hinweg. Das heißt,
also eine Nacht gilt nicht als polyamorös.
Eine Nacht gilt nicht als polyamorös. Da hängt schon Verantwortung drinnen, da hängen Regelmäßigkeiten mit drinnen. Und wenn es wenig Personen sind, die aber auf Primärpartnerinnen angelegt sind, dann sprechen wir schon auch davon, dass die Eltern der anderen Personen auch kennengelernt werden. Also dass es wirklich so wie eine Beziehung, die monogame Personen auch führen, auf Dauer ausgelegt über Monate oder Jahre hinweg.
Lass uns vielleicht bei den Missverständnissen bleiben, weil da gibt es ja sehr viele. Erste Frage, ist Polyamorie nicht das intellektuelle Verstecken von ich will Sex mit allen?
Das kann es auch sein, im Sinne von, ist eine Person, die Fisch isst, vegetarisch oder nicht? Die Definition nach wissenschaftlichen Kriterien oder nach der Volksmeinung ist nein, weil auch Fische sind Lebewesen. Wenn es die Person stock und steif behauptet, kann man es ihr schon probieren abzusprechen, aber wenn sie darauf beharrt, dann ist er oder sie trotzdem Vegetarier oder Vegetarierin. Ähnlich können sich Personen selber das Label polyamorös auf die Brust picken oder aufs Hirn und dann mit allen Menschen intim verkehren. Laut der Definition und nicht nach meiner, sondern auch nach der, die von vielen anderen Personen verfasst wurde, bedeutet es schon, dass es diese emotionale Bindung, diese Dauerhaftigkeit auch braucht. Ansonsten wären wir bei der offenen Beziehung, beim Swingen, beim konsensualen, offen durch die Gegend gehen, aber nicht bei der Polyamorie. Also die Polyamorie ist eine Untergruppe der konsensualen, nicht monogamen Beziehungen.
Nächste kontroversielle Frage. Ist Polyamorie genetisch bedingt? Ist es ein kulturelles Produkt? Ist es Ausdruck der Rebellion einer Jugend? Ist es eine Verwirrung der Wohlstandsgesellschaft?
Tatsächlich hat mich die Frage beschäftigt. So sehr, dass es einer der Motivationen und Antriebe war, diese Doktorarbeit überhaupt zu verfassen, weil es keine einheitliche Definition gibt. Wenn man es einfach nimmt, wird Polyamorie beschrieben als sexuelle Orientierung, als Form der Identität oder eine intime Praxis. Dann gehen die Definitionen noch darüber hinaus, und das habe ich versucht eben zu klären anhand narrativ-biografischen Interviews von polyamorös lebenden Personen. Das heißt, ich habe 33 Personen aus allen Altersstufen und Lebenssituationen mit Wohnschwerpunkt Wien befragt und dem gegenübergestellt 370 Medienberichten in der deutschsprachigen Presse von 2007 bis 2017, eine Vollerhebung. Und da ist rausgekommen, Polyamorie kann alles sein oder wird ein bisschen aus allem dem, was du genannt hast, verstanden.
Und dein Ansinnen als Wissenschaftler ist es, Klarheit reinzubringen. Das heißt, man kann das gar nicht so richtig beantworten.
Diese Frage konnte nicht eindeutig geklärt werden. Was mich auch interessiert hat, war das religiöse Verständnis von Polypersonen. Dazu haben wir international gar keine Information. Das meiste Wissen, das wir generieren, generieren wir aus dem angloamerikanischen Raum. Da spielt vor allem Race, Hautfarbe eine Rolle. Da wir in Europa religiös geprägt sind, hat mich das interessiert. Sind die Menschen denn getauft in irgendeiner Konfession? Sind sie noch Mitglied der Kirche? Sind sie vielleicht ausgetreten? Hat das mit dem Polisein zu tun? Ich habe mir dann aber auch angesehen, Dinge wie soziale Wahrnehmung. Gibt es eine Diskriminierung? Gibt es eine Diskriminierung am Arbeitsplatz zum Beispiel? Wie nimmt das soziale Umfeld auf? Was sind die rechtlichen Rahmenbedingungen? Wie vernetzen sich Polypersonen? Also ein ganzes Sammelsurium an Dinge. Manche waren leichter zu ermitteln, andere schwieriger, und die nach der Identität, der sexuellen Orientierung, der Genetik ist mit Abstand die schwierigste.
Du beschreibst in deinem Buch das Bild eines Polyküls. Das ist eine Übertragung aus den Naturwissenschaften, aus der Chemie. Ich würde gerne wissen, also vielleicht kannst du Polykül kurz beschreiben und vielleicht kannst du mir dann auch sagen, was der Sinn der Übertragung ist. Geht es da darum, dass man sich das besser vorstellen kann? Argumentierst du bestimmte Vor-, Nachteile oder Aspekte der Polyamorie mit diesem Bild? Warum Polykül?
Der Begriff stammt nicht von mir. Wäre schön, wenn es so wäre, weil damit wäre ich bekannt, berühmt und trotzdem nicht reich. Für alle, die jetzt draußen sitzen und zuhören, sie können sich jetzt Buntstifte und einen Zettel rausholen und so ein Molekül, wie man es aus dem Schulunterricht kennt, aufzeichnen. Das heißt, diese Kugel, diese Knotenpunkte sind die jeweiligen Personen und die Striche dazwischen ist die Intensität der Bindung. Und das trifft tatsächlich und deswegen auch die Annäherung an die chemischen Begriffe, weil die Intensität der Bindung unterschiedlich zu diesen Personen ist, die dranhängen.
Manchmal, das kommt aus den Beziehungswissenschaften.
Woher es genau kommt, ist mir tatsächlich nicht klar. Es war eben der Versuch, diese unterschiedlichen Bindungen nicht nur zu beschreiben im Sinn von Text, sondern auch zu visualisieren und darzustellen. Manche sprechen von einer Primärbeziehung oder Sekundärbeziehung, andere sprechen von der Hauptbeziehung. In Österreich verwenden wir den Begriff des Gspusis, auch die Affäre, Spielbeziehung oder Kink oder Fesselfreundschaft, emotionale Bindung, Seelenfreundin. Das heißt, ich habe in meiner Forschung auch einen demografischen Fragebogen gehabt, habe die Leute befragt am Alter, bestimmtes Geschlecht im Reisepass, selbst zugeschriebenes Geschlecht, sexuelle Orientierung, Einkommen, Religionszugehörigkeit etc. Und auf der letzten Seite habe ich sie gebeten, ihren Beziehungsstatus, wie er an diesem Tage ist, eben zu zeichnen. Das können die Personen, die jetzt uns zuhören und monogam machen, draußen tun und wahrscheinlich kommen wir da auf ein Kugel und Personen, die in Beziehung sind, emotional und sexuell mit einer anderen Person, ein zweites Kugel und dann können sie reinschreiben, Ehe oder verlobt, verheiratet, zusammen, best friends, wie auch immer. Und da kommen eben dann weitere Kugeln dazu. Und auch die Striche, wie man dieses Zusammensein beschreibt, ist eben unterschiedlich. Und das ist das Polykül in der ganzen Pracht.
Das größte Problem im Umgang mit Polyamorie ist Eifersucht. Eine grundlegende Emotion und Gegenstand heißer Diskussionen. Gibt es zum Thema Eifersucht Daten, Fakten, Forschung?
Achtung, Falle! Hier spricht das Volkswissen oder die Mehrheitsmeinung oder eine Person aus der Logik, aus der sie kommt und glaubt, es muss schwierig sein, einen Partner oder eine Partnerin zu teilen und deswegen sind wir eifersüchtig. Ganz so ist es nicht. Das knappe Gut in einer polyamorösen Beziehung ist nicht die Liebe, da sind wir uns einig, wir können mehr als eine Person lieben. Das knappe Gut in der Polybeziehung ist die Aufmerksamkeit. Weil das, was eine Person, eine Partnerin als Aufmerksamkeit bekommt von der zweiten Person, muss auf einmal mit mehr Personen geteilt werden. Das kann man sich für all jene, die nicht in polyamorösen Beziehungen so vorstellen, wie die Kindheit, wenn man das erstgeborene Kind ist und dann kommt nach 3, 4, 5 Jahren ein Geschwisterchen dazu. Und plötzlich ist man nicht mehr der alleinige Hero, sondern die Elternteile oder die Mutter oder der Vater, wer auch immer, widmet der zweiten Person auch Aufmerksamkeit. Und das nicht nur im gleichen Umfang, sondern am Anfang als Säugling mehr. Wenn die kleine Person schreit, kriegt sie immer was zu trinken und darf auch in der Nacht auf sein. Das größere Kind muss aber um 7:30 ins Bett gehen. Das ist ungerecht. Kommt neu dazu und kriegt mehr Rechte. Und ein bisschen ähnlich, oder relativ ähnlich eigentlich, kann man sich eine Polybeziehung vorstellen, wenn eben eine neue Person hinzukommt.
Das heißt, Liebe ist teilbar.
Liebe ist teilbar. Sexualität ist einfacher teilbar, aber auch die Liebe ist teilbar.
Und es geht nicht um Liebe, sondern um Aufmerksamkeit.
Die Aufmerksamkeit ist das knappe Gut. Da sind wir wieder bei dem, was wir eingangs schon hatten. Wie viel kann ich eine Person lieben? Da ist ja kein Ende der Ressource dran. Wo es ein Ende der Ressource gibt, ist, wie viele Stunden am Tag kann ich wach sein? Und nachdem der Tag 24 Stunden hat, da können wir wenig dran ändern. Eine gewisse Zeit des Tages für Lohnarbeit verwendet werden muss, offensichtlich. Wir in diese Lohnarbeit auch hin und zurück fahren und dann müssen wir noch essen, dann haben wir vielleicht Hobbys. Körperpflege wäre auch nicht schlecht, weil sonst sind wir alle im Homeoffice. Und die verbleibende Zeit ist dann auch Beziehungszeit. Und diese knappe Zeit des Tages und der Wochenenden und des Urlaubs muss ich dann auch noch mit mehr Menschen teilen. Und da wird es dann aufwendig.
Du hast mir jetzt Eifersucht sehr logisch aufgeschlüsselt. Das klingt sehr nachvollziehbar. Aber ganz so einfach ist es ja dann doch nicht. Ich habe in deinem Buch noch einen Zusammenhang, der vielleicht ein bisschen aufschlussreicher ist, zwischen Eifersucht und Besitzdenken gefunden. Also du nennst auch dieses Wort Besitzdenken. Vielleicht kannst du ein bisschen, oder kannst du mir Besitzdenken ähnlich logisch aufschlüsseln wie Eifersucht?
Ich versuch's zum Einstieg mit dem ersten Teil der Frage. Tatsächlich kann man Eifersucht nicht einfach so ausschalten. Oder um es präzise zu formulieren, das war das Spannende in meiner Untersuchung, dass ich sehr wohl Personen gefunden habe, die eifersüchtig sind und die lernen, mit dieser Eifersucht umzugehen, als auch Personen, die sagen, sie schalten diese Emotion einfach ab und geben sie weg. Aber da funktionieren Personen alle anders. So wie wir unterschiedlich die Küche aufräumen oder unterschiedliche Vorstellungen von Sauberkeit haben, was das Bad angeht, haben wir unterschiedliche Vorstellungen von Eifersucht. Und wo diese Eifersucht beginnt, ist bei monogamen Personen auch nicht immer ganz klar. Also wo beginnt denn das Fremdgehen zum Beispiel? Beim einer anderen Person nachschauen, beim Küssen, beim Intimwerden mit Vorhängen zu, aber Unterwäsche anlassen, bis hin zu sexuellen Praktiken, die der Partner oder die Partnerin nicht erfüllen will. Und ähnlich ist es halt auch bei der Eifersucht, dass wenn ein Paar lange zusammen ist und eine weitere Person kommt dazu, die Frage schon aufpoppen kann, was kann denn diese Person mehr, besser, anders wie ich? Und da wird dann als Lösungsstrategie angeboten, zum Beispiel diesen Vergleich nicht zu ziehen. Es wird Personen geben, die größer oder sportlicher oder schneller oder reicher sind und das ist dann auch zur Kenntnis zu nehmen. Dafür habe ich Dinge, die die andere Person nicht hat oder nicht kann, was immer denn diese Fähigkeiten sind. Und wenn man es schafft, aus diesem Vergleich wegzukommen, dann dürften Polybeziehungen auch funktionieren. Aber dass Polybeziehungen frei von Eifersucht sind, ist ein frommes Wunschdenken, um einen Begriff aus der Religion zu beanspruchen, die in der Realität ganz selten vorkommt.
Glaubst du denn, dass Eifersucht was Biologisches ist?
Da müssten wir die Leute fragen, die wirklich aus der Biologie kommen. Der Sozialwissenschaftler beobachtet Phänomene, versucht sie zu ordnen, in Kästchen zu stecken und daraus dann wieder Schlüsse zu ziehen. Monogamie ist auf alle Fälle eine kulturelle Errungenschaft. Sie hat uns dahin gebracht, wo wir jetzt sind, im Sinn von, wir können Besitz vererben, wir können es weitergeben. Es gibt sowas wie eine sogenannte Erblinie oder Blutlinie. Wenn die Vaterschaft in diesem Fall nicht geklärt ist, weiß man nicht genau, wem gehört denn das Zeug, das wir uns angeschafft haben. Also das ist schon eine Entwicklung, die mit Ackerbau und Viehzucht vor langer, langer Zeit einhergegangen ist.
Jetzt hast du die Gesellschaft ins Spiel gebracht. Eine kurze Einschaltung in eigener Sache. Ich heiße Gabriel Diakowski und gründe die Geschichte unserer Zukunft als Plattform für einen offenen und ehrlichen Dialog zu unserer Zukunft in Europa. Einen Dialog zwischen den Grenzen, Disziplinen und Generationen. Auf www.dguz.at, DGUZ steht abgekürzt für die Geschichte unserer Zukunft, finden Sie drei unterschiedliche Abo-Modelle. Vielleicht passt Ihnen ja eines. Die Geschichte unserer Zukunft lebt von Ihrer Unterstützung. Ich freue mich über jeden Abonnenten und jede Abonnentin. Vielen herzlichen Dank und zurück zum Interview. Ist denn Polyamorie, hat das gesellschaftliche Vorteile? Macht es eine Gesellschaft resilienter, krisenfähiger? Ich denke jetzt in diese Richtung, weil ich mich frage, ob diese Mehrfachbeziehungen ein Beziehungsgeflecht nicht stärken.
Das wäre ein wunderbares soziales Experiment, das in der Durchführung noch schwieriger wäre, wie zu sagen, wenn wir, und das sage ich wertfrei und gebe keine Auskunft darüber, wovon und womit ich mich ernähre, sagen würden, leben wir alle vegetarisch, weil es ist besser fürs Klima. Wir müssten die Leute dazu zwingen, kein Fleisch mehr zu essen. Um es wirklich zu wissen, müssten wir Personen dazu zwingen, Monogamie aufzugeben und im großen Stil in Mehrfachbeziehungen zu leben. Also undenkbar und schwer vorstellbar. Wenn wir es trotzdem versuchen durchzudenken, wir wissen es nicht. Das würde die Gesellschaft auf verschiedene Ebenen verändern. Das habe ich auch versucht, mit den unbeantworteten Fragen der Polyamorie-Forschung im Buch so ein bisschen darzustellen. Und da kommen Dinge wie, Polyamorie könnte gut fürs Klima sein, wenn mehr Menschen zusammenleben und weniger Single-Haushalte existieren, sind die Wohnungen größer mit mehr Menschen. Es gibt einen Kühlschrank, es werden weniger Lebensmittel weggeworfen. Wir müssen dadurch weniger produzieren und stoßen weniger CO2 aus. Als ein Aspekt.
Aber gibt es keine Zusammenhänge, zum Beispiel, wenn du dir Communities anschaust, die polyamorös leben, in deren Wertevorstellungen, in bestimmten Verhaltensmustern, gibt es da keine Forschung, keine Daten, Vergleiche?
Also diese klassischen Communities gibt es in der Form nicht. Was Polyamorie so ein bisschen auszeichnet, es ist nicht alter Wein in neuen Schläuchen. Es ist tatsächlich ein gesellschaftliches Phänomen, das in der Form der Transparenz, der Offenheit, der gelebten Strukturen, der Bekanntgabe des sozialen Umfelds gegenüber etwas ist, das uns seit 30 Jahren circa beschäftigt. Entsprechend können wir dieses Muster nicht auf andere Gesellschaften, auf nicht westliche Formen des Zusammenlebens beschränken. Jetzt kann als Einwand hergenommen werden, dass es Religionen gibt, wo die Mehrfach-Ehe legitimiert ist. Die gibt es tatsächlich. Allerdings mit der Einschränkung, dass es mit ganz wenigen Ausnahmen immer nur dem Mann gestattet ist, eine meist begrenzte Anzahl von Frauen zu ehelichen. Aber nicht einer Frau mit mehreren Männern. Und würden wir das erlauben, erst dann würden wir sehen, was gesellschaftlich mit diesem System möglich wäre.
Wobei du in deinem Buch ja unterscheidest zwischen Polyamorie und Polygamie. Das, was du jetzt erwähnt hast, ist Polygamie.
Genau, die Polygamie ist auch tatsächlich rechtlich definiert. Das ist eine rechtliche Absicherung von Mehrfachehen, die im ganzen westlichen Raum in Europa verboten ist, aber Stand vor einem Jahr in 54 Ländern dieser Erde erlaubt und in 6 weiteren Ländern dieser Welt geduldet.
Dann lass uns mal in die Zukunft blicken. Das machst du in deinem letzten Kapitel auch. Ist Polyamorie ein Beziehungsmodell der Zukunft? Werden wir polyamorös leben?
Eine super spannende Frage. Eine der großen Fragen, die ich mir auch von Anfang an gestellt habe. Und die Antwort wird sein, wir werden nicht alle polyamorös leben, aber ein gewisser Teil der Gesamtbevölkerung wird das tun. Der größere Teil wird konsensual nicht monogam leben, in welchen Ausprägungen auch immer. Der Anteil der Personen, die es tatsächlich durchzieht und mit mehreren Personen stabil eine Beziehung eingeht, ist recht gering. Wir haben weltweit dazu auch keine etablierten Daten, sondern nur Schätzungen oder von einem kleinen Sample hochgerechnet auf die Gesamtbevölkerung. Ich erlaube mir auch eine Schätzung, weil ich jetzt schon relativ lange im Poly-Geschäft bin und glaube, dass es circa 5% der Gesamtbevölkerung sind, die polyamorös empfinden, aber von denen nur ein kleiner Anteil, also ein Zehntel, die tatsächlich auch polyamorös leben im Geheimen und wirklich offen repräsentiert, klar geoutet, davon noch einmal 10%. Das heißt, wenn wir es jetzt in Zahlen gießen, wären es für Österreich mit einer Bevölkerung von 9 Millionen, die hier leben, und wir ziehen die Minderjährigen ab, kommen wir auf 7,5 Millionen und davon 5 Promille oder 0,5%. Da sind wir dann bei 35.000 bis 40.000 Personen.
Wie sieht's mit der Zukunft der Eifersucht aus? Du schreibst in deinem Buch oder du bringst in deinem Buch so eine Art Gegenteil von Eifersucht, nämlich die Mitfreude. Und du hast mir im Vorgespräch auch erzählt, dass wir gerade hier in Österreich mit Mitfreude ein bisschen ein Problem haben, wohingegen die Amerikaner, schätze ich mal, oder anglophile Raum, aus dem ja auch das meiste an Forschung und Daten zu Polyamorie kommt, dass die ein besseres Verhältnis zum Mitfreude haben.
Zumindest sagt das die Literatur. Wenn wir mit einem neuen gesellschaftlichen Phänomen konfrontiert sind, passiert das häufig in den Vereinigten Staaten oder wird dort als erstes aufgegriffen und aus deren kultureller Logik danach aufgearbeitet. Und das sehen wir in der Ratgeberliteratur, wo es ganz wenig deutschsprachige Literatur gibt. Sehr wohl aber eines der bekanntesten Bücher, The Ethical Slut, in der dritten Auflage mittlerweile mit Schlampen, mit Moral, auch in den deutschen Sprachraum übersetzt und verkauft sich auch gut. Und da geht es genau darum, diese Eifersucht mit Mitfreude zu ersetzen und zu sagen, hooray, du bist jetzt mit einer anderen Person in Beziehung nach unseren 7 Jahren und verstehst dich ganz großartig und bist verliebt und ich freue mich mit dir mit. Das ist wirklich toll. Das geht sich mit einem gelernten Österreicher oder einer Österreicherin meistens sehr schlecht aus. Es gibt Eifersucht, es gibt Zweifel, es gibt Schmerz, es gibt Verwundungen und da gilt es für Personen, die entsprechend leben, genau hinzuschauen und zu sehen, will man das oder will man das nicht. Und da setze ich jetzt noch einen Satz dran. Poly muss auch nicht für alle funktionieren. Oder man kann es eine Zeit lang versuchen und kann es wieder bleiben lassen. Auch da noch einmal zurück zu den Personen, die vegetarisch leben. Ich habe einen Bekannten, bei dem männlicher Form hat 7 Jahre wunderbar funktioniert und dann stand er betrunken nach 7 Bier vor einem Kebabstand und hat einen Kebab gegessen und seitdem ist er zurück auf Fleisch. Also so können Menschen auch zurück in die Monogamie schlittern.
Hat denn Polyamorie etwas mit Diversität zu tun? Gibt es einen Zusammenhang?
Das wäre schön zu erfahren. Also da sind wir beim nächsten Problem. Was verstehen wir unter Diversity oder Diversität?
Müsste man auch erstmal definieren.
Wir können es ganz breit fassen und kann sagen, konfessionelle Zugehörigkeit, Hautfarbe, Alter. Und da wissen wir recht wenig. Die meist beforschte Altersgruppe ist die von 20 bis 35. Das heißt, wir wissen nichts zu Poly im Alter. Es gibt keine einzige mir bekannte Studie, und ich habe mich lange damit auseinandergesetzt, über Polypersonen, die nicht mehr im erwerbstätigen Alter sind.
Warum und wenn ist das wir, relevant?
Wenn wir über Zukunftsforschung sprechen, müssen wir auch darüber sprechen, wie wohnen denn Personen im Alter? Mhm. Wieso ist es nicht möglich, zu dritt in ein Altersheim zu ziehen? Das geht maximal zu zweit. Wie sieht's aus mit Pensionsansprüchen, wenn Personen seit 30 Jahren oder 40 Jahren zu dritt zusammen sind? Auf dem Papier dürfen nur 2 heiraten. In der Realität sind die aber jetzt seit 1990 ein Paar. Wenn dann eine Person stirbt, haben die anderen beiden keinen Anspruch auf Pension zum Beispiel. Oder die Möglichkeit, im Krankenhaus besucht zu werden, wenn denn diese Person nicht Teil der Familie oder nicht angeheiratet ist. Also da haben wir schon Hürden, die spannend wären zu erforschen, und da haben wir eben die Alterspolydiskriminierung, über die man stolpern kann. Die andere Frage nach der Hautfarbe wurde im deutschsprachigen Raum noch nie gestellt, da wissen wir es nicht. Ist Poly queerer wie die Monogamie? Tatsächlich ja, weil Personen, die ohnehin nicht im monogamen Mehrheitsgesellschaftsding leben, sich mehr mit ihrer Sexualität auseinandersetzen. Mhm. Da ist der Sprung dann zu einer anderen Beziehungsform neben dem Umstand, dass man gleichgeschlechtlich liebt, kein so großer mehr.
Gibt es einen Zusammenhang zwischen Polyamorie und psychischer Gesundheit?
Das wäre auch spannend zu erheben, und wieder leider die Antwort, da müsste man die Leute befragen, die sich mit psychischer Gesundheit auseinandersetzen.
Wie ist es denn so grundsätzlich mit der Datenlage? Die meisten Daten kommen aus den USA. Gibt es Erhebungen, wo es mehr polyamoröse Beziehungen oder Beziehungsgeflechte, oder wie sagt man dann?
Wie heißt das denn dann? Ist es noch ein Paar, wenn es mehr als zwei sind?
Polyamoröse Paare.
Beim Dutzend ist einfach, das sind 12.
Polyküle, wo es mehr Polyküle gibt.
Es sind Polyküle, und dann gibt es auch Erfindungen wie im englischsprachigen Threesomes. Das wird aber auch verwendet für sexuelle Aktivitäten mit drei Personen. Es gibt dann diesen Begriff Trärchen von drei, wenn es vier Personen sind, oder Vierchen.
Wo gibt es mehr Vierchen? In Europa oder in den USA?
Wir wissen es nicht. Generell ist es so, dass die Sexualitäts- und Beziehungsforschung nicht mit Geld beworfen wird. Und wir dazu generell nicht viel wissen. Und alles, was quantitative Forschung ist, das bedeutet große Datensätze, wo wir Rückschluss auf einzelne Personen ziehen können, wirklich teuer sind. Und da ist es leichter, Forschungsgelder aufzustellen, wenn es um Themen wie Gesundheit, Altern, Ernährung geht, wie zum Thema sexuelle Praktiken, Beziehungslebensweisen etc. Das heißt, alles oder fast alles, was wir haben, ist auf der Basis von einem kleinen Datensatz, der dann hochgerechnet wird.
Ist aber auch noch ein junges Forschungsfeld, hast du gesagt, 30 Jahre?
Die Polyamorie ist ein junges Forschungsfeld, und tatsächlich die ersten größeren Forschungen, das erste Forschungs-Special Journal kam im Jahr 2006 heraus. Das heißt, wir sprechen von Polyforschung fundiert auf Datenlage basierend seit zwei Jahrzehnten.
Spielt in deiner Vorstellung einer Zukunft, in deiner Geschichte einer Zukunft, Polyamorie eine Rolle, und wenn ja, welche?
Das tut sie nicht als Alleinstellungsmerkmal, sondern eingebettet in dem, wie wir generell in der Zukunft Beziehung führen werden. Geschlechtsidentitäten, sexuelle Orientierungen werden sich ausdifferenzieren. Es wird noch kleinteiliger werden. Wir werden noch mehr Farben auf den diversen Pride-Veranstaltungen sehen. Es wird die Monogamie die Gesellschaftsform der Mehrheit bleiben. Und ich glaube, dass die Scheidungszahlen, die jetzt bei 40% liegen, sich dort auch ein bisschen einpendeln werden. Wenn ein Aspekt noch dazu, was wir während der Corona-Zeit gesehen haben, in Zeiten der Krise, dass sich Polybeziehungen verändert haben. Das heißt, wenn es um Existenzsachen geht, um Einkommen, um Schwierigkeiten, kann es auch passieren, dass wir weniger Polybeziehungen sehen, dass Menschen zu ihren Kernbeziehungen zurückkehren, dass, wenn es ein Ausgangsverbot ist, es auch schwer ist, mehrfach Beziehungen zu treffen. Das hatten wir in der Poly-Community. Erklär mal der Obrigkeit, dem Staat, warum du zwei Partner oder Partnerinnen hast und du die deswegen besuchen darfst. Versuch während der Ausgangssperre im Wiener Praters oder Grünen Lunge Wiens zu dritt im Park zu sitzen und zu picknicken, und erklär der Polizei dann, ja, wir sind zu dritt zusammen. Funktioniert nicht. Und du kannst es ja auch nicht beweisen, weil du bist ja auch nicht eingetragen in irgendeiner Form. Also zurück zur Frage, und die schnell beantwortet. Ist eine Zukunftsform im größeren Rahmen des weiteren Ausdifferenzierens, aber liebe monogame Mehrheitsgesellschaft, macht euch keine Sorgen. Die Polyamorie wird euch nichts wegnehmen.
Das war ein gutes Schlusswort. Vielen Dank fürs Kommen.
Sehr gerne. Generell, das wäre noch so mein Tipp. Macht euch weniger Sorgen, es wird schon alles gut werden.
Ich wünsche dir auch mit deinem Buch viel Erfolg. Mach dir auch du keine Sorgen und alles Gute.
Danke.
Ich hoffe, wir konnten Sie inspirieren und bis zum nächsten Mal.